Wie erklärt man Kindern Feminismus? Das ist natürlich hochkomplex. Wahrscheinlich letzten Endes weniger durch eine Wortdefinition als durch, ich sag mal, Taten.
Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinicke und Mushta Scherzada. Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Ich darf Turit heute nochmal entschuldigen, die ist bestimmt beim nächsten Mal wieder am Start. Aber keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht alleine vollquatschen. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast heute da und das ist der herzlichste, liebste Kollege, den man sich nur wünschen kann, Tobias Krell. Hi Tobi.
Hallo Mushta, vielen Dank. Das ist ja eine nette Einführung.
Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich als Checker Tobi. Du bist Moderator, Autor und Redakteur. Ist das eine richtige Zusammenfassung?
Würde ich so sagen, genau.
Ja. Wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt sprechen können und dass ihr mich eingeladen habt. Ganz liebe Grüße an Turit natürlich.
Ich hoffe,
ich lerne sie irgendwann nochmal in echt kennen. Nö, und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Dann lass uns doch mal vielleicht gleich mit so einer harten Frage einsteigen.
Ja.
Sag mal, was verstehst du eigentlich unter Männlichkeit?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich greife jetzt mal so ein bisschen vor zu so einem Thema, auf das wir bestimmt eh noch kommen. Nämlich, ich bin von meiner Mutter vor allem so erzogen worden, dass Männlichkeit für mich so ein bisschen ja mit Adjektiven verbunden oder belastet ist, die ich nicht sonderlich positiv finde. Nämlich, ich habe ganz oft das Gefühl, ich rede dann, wenn ich von so einer Männlichkeit spreche, aber das ist wahrscheinlich nur meine eigene Auslegung und kann man ganz anders verstehen, aber geht es bei mir oft um so, ich weiß auch nicht, bisschen prolliges Auftreten und so eine Art von ich weiß nicht, irgendwie ganghaftem Miteinander wir Männer Gehabe, was mir total fremd ist. Das ist so ein Klischeebegriff von Männlichkeit, der bei mir immer sofort erstmal auf die erste Frage hin aufpoppt und ich meine eigene Männlichkeit natürlich ganz anders wahrnehme. Ich bin sowieso jemand, der irgendwie sehr, ich weiß nicht, differenziert auf das ganze Geschlechterthema guckt, weil in mir erstmal gar nicht so sehr eine Registrierung stattfindet von Mann, Frau, wie auch immer man irgendwelche Geschlechter und alles dazwischen wahrnehmen möchte. Deshalb finde ich auch Weiblichkeit zum Beispiel schwer, also im Umgekehrten, ne, zu definieren. Für mich selbst ist es einfach so, dass ich versuche, ein Mensch zu sein, der mit den Menschen um mich rum auf eine respektvolle Art und Weise umgeht und das irgendwie auch weitergibt und weiterträgt. Und deshalb fällt es mir sehr schwer, auf diese Frage zu antworten, was ist Männlichkeit?
Ja, du hast ja gerade einmal so ein bisschen so dieses Physische beschrieben, ne? Also dieses physisch Überlegene und dann gleichzeitig dieses Wettbewerbsding auch, ne? Also wenn es um Stärke und so weiter geht, der Beste sein und so. Wie kommt es, dass du, also du hast eben kurz deine Mutter erwähnt, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze dazu verlieren, wie du aufgewachsen bist?
Also ich habe noch zwei jüngere Geschwister, ich bin der Älteste und mein Vater hat sehr viel gearbeitet, der ist Kameramann. Meine Mutter hat auch gearbeitet, halbtags als Bibliothekarin in der Uni in Mainz und wir sind eine kleine, kompakte, nette, schöne Familie gewesen. Aber meine Mutter war viel mehr da, weil mein Vater so viel weg war. Du kennst den Beruf, als Kameramann ist man oft ewig viel unterwegs. Das heißt, sie hat, würde ich einfach so sagen, größere Teile der Erziehung übernommen, definitiv. Und meine Mutter, Jahrgang 55, hat bei der Erziehung sehr viel Wert darauf gelegt, uns dreien gleichermaßen mitzugeben, dass wir alle drei im Haushalt, im Umgang, im Sportverein, in der Schule die gleichen Rechte, Pflichten und alles haben. Sie hat nie einen Unterschied gemacht. Und vor allem insbesondere bei meinem Bruder und mir, meine Schwester ist in der Mitte, wir sind der Älteste und der Jüngste, hat sie großen Wert drauf gelegt, uns alles, was in, sie würde immer sagen, alles, was so ins Pascha-hafte geht, absolut niemals zuzulassen. Wenn auch jemand nur einen Spruch gemacht hat von wegen, ich räume doch jetzt nicht die Spülmaschine ein, so, weil man das aus der Schule oder vom Umfeld mitkriegt hat, dann hat es aber eine Diskussion gegeben, beziehungsweise das wurde sofort unterbunden. Also diese Art von, wir sind irgendwie alle Teil einer Familie und hier hat jeder die gleichen Rechte und Pflichten und Aufgaben und aber auch Bedürfnisse und so weiter, das ist uns ganz tief allen dreien und der ganzen Familie eingeschrieben worden. Und deshalb ist eben auch mein Männlichkeitsbegriff so schwierig, weil ich nie einen Vater hatte, der gesagt hat, komm, wir gehen zusammen ins Fußballstadion und eine Mutter, die gesagt hat, komm und mit mir, ich lese dir jetzt vor oder so. Es gab nie so diese Geschlechtererziehung bei mir, sondern alles, was vor allem meine Mutter uns mitgegeben hat, war halt sehr, von Anfang an sehr gleichberechtigt, wenn man das so sagen mag. Ich bin Mitte der 80er geboren, 86, und für sie, glaube ich, war das was sie schon irgendwie zum Glück mitgenommen hat oder dann in ihrer Studienzeit sehr stark entwickelt hat und was sie uns einfach weitergegeben hat.
Ja, also schon mal auf jeden Fall dicke Props an deine Mama, dass die...
Ja, an der Stelle auch von mir. Bin ich auch sehr froh drum.
Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit im Jahr, also als Jahrgang 55 dann auch seine Kinder so, sagen wir mal, geschlechtssensibel zu erziehen. Mhm. Und das ist ja selbst heute noch super schwierig. Okay, das heißt, zu Hause war schon mal ganz klar irgendwie eine Linie vorgegeben, die erklärt, warum so ein anständiger, toller Mensch aus dir geworden ist und aus deinen Geschwistern vermutlich auch, die ich nicht kenne.
Danke.
Aber welche Rolle, darüber sprechen wir sehr oft hier im Podcast, spielte denn dann der Einfluss von außen? Also es gibt ja schon noch Kita, es gibt Schule, es gibt Freunde, die haben ja einen immensen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung. Und da sind die... Ja, die Einflüsse der Eltern da manchmal auch so ein bisschen beschränkt. Wie war das bei dir?
Also in meinem Leben hat gerade Kindheit und Jugend hat als Beispiel nur Sport immer eine große Rolle gespielt.
Okay.
Ich habe mit 6 angefangen im Turnverein zu turnen. Und das ist ja klassischerweise ein Sport, den man als Junge, sage ich jetzt mal ganz platt, mit 12 aufhört, weil es dann uncool wird.
Mhm.
Weil man dann lieber Fußball spielt mit den anderen Jungs, während die Turner irgendwie enge Kleidung anhaben und was Balletthaftes auf einer Bodenmatte machen. Also da fing dann in diesem jungen Jugendalter fingen schon mal diese Klischees an mich herangetragen zu werden. Ich habe aber weiter geturnt, bis ich 25, 26 war oder so und habe nie aufgehört und habe auch Kinderturngruppen selbst trainiert, Jungsturngruppen nur.
Cool.
Und mir hat der Sport einfach immer so viel Spaß gemacht und so viel gegeben, dass ich quasi auch durch diese Phase so durchgegangen bin und ganz viel von irgendwelchem Klischeehaften, das ist Jungs, das ist Mädchen, abgekriegt habe und das aber einfach irgendwie gelernt, warum auch immer gelernt habe, an mir abprallen zu lassen. Und dann natürlich auch, weil die anderen Jungs, wenn man 15 oder 16 ist und im Turnverein ist, die haben das Gleiche mitbekommen. Das heißt, da hatte ich schon mal ein Umfeld, das irgendwie so ähnlich drauf war wie ich. Ich habe gleichzeitig aber auch im Fußballverein gespielt, in einem kleinen Dorf mit 3.500 Einwohnern. Und da kommt vielleicht dann auch mein vorhin geschildertes Männerbild so ein bisschen her, weil das war total so dieses, wir gehen jetzt mit irgendwelchem unter der Gürtellinie Humor irgendwie noch zusammen in die Dusche und außerdem gehen wir jetzt noch saufen und Fußball und so weiter. Und ich glaube, da bin ich dann für die wiederum so ein bisschen rausgefallen in unserer Wahrnehmung der Welt, wenn wir jetzt... Ja, in diesem Podcast ja über Geschlechter und so weiter sprechen. Und das heißt, da waren meine Einflüsse sehr gemischt. Ich habe aber irgendwie früh gelernt, die zu sortieren.
Okay, das heißt, beim Sport bist du sozusagen mit verschiedenen Welten in Berührung gekommen. Also du warst einmal in der Turnerwelt unterwegs und einmal im Fußball. Relativ gegensätzlich jetzt, was Geschlechterklischees angeht. Welche Rolle haben denn die Medien bei dir gespielt in Kindheit und Jugend? Ist ja letztlich dann auch zu deinem Beruf geworden eigentlich.
Das stimmt. Also gerade wenn ich so an meine eigene Zeit als Kind denke und das Kinderfernsehen geguckt hat, da war vor allem Peter Lustig wichtig, also Löwenzahn. Fand ich fantastisch, was der gemacht hat. Ich kann immer noch Folgen nacherzählen, obwohl es über 30 Jahre her ist, dass ich die gesehen habe, weil sich es wirklich eingebrannt hat. Und der war schon auch, als ich ein Kind war, so eine Art Vorbild in dem Sinne, dass ich das total toll fand, rauszugehen in die Welt und Sachen zu entdecken und sich für alles zu interessieren. Ja, im Grunde hat er ja die ganzen Kernelemente von, finde ich, gutem Kinderfernsehen damals auch schon total erfüllt, dass er mit viel Spaß und Neugierde an die Sache rangeht und so weiter. Und der war auf jeden Fall so medial gesehen ein Vorbild. Ich war dann halt auch einfach großer Fußballfan und habe mich viel mit irgendwelchen Sportlern beschäftigt, wobei die jetzt nicht so sehr in irgendeinem Sinne weiter als über das Fußball hinaus in mein Leben eingestrahlt hätten. Und als Teenager waren dann plötzlich andere Medien wichtig. Da bin ich dann irgendwann erst zum Computer und dann zum Filmnerd geworden. Aber eben auch eher so ein bisschen die Art und Weise, wie ich mich dann irgendwie mit Medien bewegt habe, da würde ich jetzt nicht mehr sagen können, dass da irgendwie die großen Vorbilder waren oder so.
Mhm.
Aber ganz frühkindlich wirklich Kinderfernsehen.
Und letztlich bist du ja dann selbst beim Kinderfernsehen gelandet.
Ja.
Was sehr schön ist. Hattest du das Gefühl, du machst das ja, wie lange machst du das jetzt schon?
Heute fast auf den Tag genau 10 Jahre.
Ja, wow. Ich auch. Wir sind so alt geworden, Tobi.
Es ist verrückt. Aber dafür kennen wir uns auch schon ganz schön lange. Voll schön.
Ja, das ist stimmt. Das ist schön. Und hattest du in diesen 10 Jahren das Gefühl, also ich würde gerne einmal so über die 2 Perspektiven sprechen. Einmal über deine persönliche. Also bist du selbst regelmäßig mit Geschlechterklischees konfrontiert worden? Und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, dass sich bei den Kids was getan hat?
Also natürlich hat sich in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel getan, finde ich, zum Glück. Es gibt wahrscheinlich viele, viele Beispiele. Aber gehen wir mal zum Beispiel zur Sprache und zum Gendern und zur Art und Weise, wie man, und eben gerade für mich als jemand, der vor der Kamera steht, ist die Sprache und wie ich sie benutze ja unglaublich wichtig.
Hm.
Gibt's da ja, ich glaube, gesamtgesellschaftlich ein großes Aufwachen und einen Wandel und einen neuen Blick auf Sprache und Geschlechter. Und das ist natürlich auch was in unserer Sendung eine Riesenrolle spielt. Und dadurch, ich weiß gar nicht, wo es zuerst hingestrahlt hat, ob von meinem Beruf in mein Privatleben oder umgekehrt, auf jeden Fall sprachlich hat sich bei mir total viel getan, eine sprachlichere Sensibilität zum Thema Geschlechter und so weiter. Und im Beruflichen ist das natürlich insofern total wichtig, als es einen Unterschied macht, ob wir in der Sendung zum Thema Film von ausschließlich und immer nur von Kameramännern sprechen oder von Kameraleuten. Weil die Mädels, die zugucken, die sollen schon natürlich auch das Gefühl kriegen, dass das kein Männerding ist. Können wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer drüber sprechen, weil es auch ganz viel damit zu tun hat, wen man vor der Kamera stehen hat natürlich. Also das ist so ein Beispiel, wie sich Sprache verändert hat, sehr schnell auch, finde ich. Und wie wir versuchen als Redaktion und ich vor der Kamera damit umzugehen.
Fällt dir das leicht oder findest du das so komplex, dass es Dinge auch kompliziert macht?
Ich finde es ganz spannend, irgendwie mich selbst dabei zu beobachten, wie dieser Prozess bei mir stattgefunden hat. Irgendwann habe ich angefangen so zu denken, es ist mir wichtig, dass ich das auch tue. Dann habe ich mich selbst immer wieder dabei irgendwann ertappt, wenn ich nicht gegendert habe. Einfach nur im Alltag, jetzt gar nicht unbedingt im Beruf. Dann bin ich irgendwann so drin gewesen, dass das Gendern von ganz alleine klappt. Nicht 100% würde ich sagen, aber schon sehr, sehr in meinem Alltag drin. Und dann fing es an, dass es mir auffällt, wenn Leute um mich rum nicht gendern. Und ich so dachte, ja, da fehlt die weibliche Form. Und irgendwie ist es ja lustig, wie man so innerhalb von vielleicht einem Jahr oder so, so einen Prozess durchmacht und sich die eigene Sprache verändert. Und das fand ich auch nicht besonders schwierig, sondern das war ja auch angetrieben von meinem Wunsch, das irgendwie selbst hinzukriegen.
Ist ja eigentlich, als würde man eine neue Sprache erlernen, oder? Das ist doch ganz genauso.
Ja, ist so, oder? Es ist eine Mischung aus Gewohnheit und ja, und auch tatsächlich irgendwie einem bewussten, so einem kognitiven, ich möchte das jetzt aber auch, eine Entscheidung letzten Endes. Ja, genau.
Ja.
Was war nochmal der zweite Teil deiner Frage gerade?
Der zweite Teil war, was sich bei den Kids getan hat. Also hast du das, also was mich zum Beispiel interessieren würde, hast du das Gefühl, dass du mehr männliche als weibliche Fans hast, wenn wir jetzt mal nach dem binären System gehen? Also hängen dir mehr Jungs an den Lippen oder mehr Mädchen oder ist das Quatsch?
Finde ich super schwer zu sagen. Ich weiß, dass unsere Sendung irgendwie beim Sender, sage ich mal, tendenziell eher als Jungs-Sendung wahrgenommen wird.
Hätte ich jetzt nämlich auch vermutet.
Naja gut, ich meine, thematisch machen wir ja irgendwie eigentlich fast alles. Es gibt gesellschaftliche Themen, es gibt naturwissenschaftliche Themen, es gibt Sportthemen, es gibt aber auch emotionalere Themen in jede Richtung, zwischenmenschliche Themen. Aber wenn ich mich so umgucke oder wie ich auf der Straße angesprochen werde oder wenn ich Live-Veranstaltungen mache, wer da hinkommt, dann ist das, würde ich sagen, echt gemischt. Also da macht es keinen, also da sind, finden Mädels das genauso cool oder stören sich vielleicht auch an den gleichen Sachen wie Jungs.
Weil ich habe witzigerweise in den 10 Jahren Tigerentenclub irgendwann auch darüber nachgedacht und festgestellt, dass die Mädels sich immer gefreut haben, wenn sie bei mir im Team waren. Und die Jungs, die haben sich auch gefreut, aber das war ein anderes, das war dann eher so ein Fäustchen und ja, okay, cool, jetzt machen wir die anderen fertig. Aber die Mädels waren immer so, ich glaube, das ist dann auch in natürlich eine Projektion von dieser ganzen Vorbildthematik, dass die Mädchen sich dann eher mit mir identifizieren und die Jungs sich dann zum Beispiel eher mit dir identifizieren, was auch vollkommen natürlich ist. Ja. Aber mir ist das irgendwann aufgefallen, dass die Mädels immer gehofft haben, dass sie zu mir in die Mannschaft kommen können. Das hat mich auch lange beschäftigt.
Das kann ich auch total verstehen, also diesen Gedanken erstmal aus einer Kinderperspektive. Ich merke, dass Jungs und Mädchen natürlich irgendwie, es kommt auch sehr aufs Alter an. Ich meine, bei unserer gemeinsamen Zielgruppe da, so Grundschulalter, ist ja zwischen 6 und 10 ist es schon riesig und kein 6-Jähriger ist wie die andere 6-Jährige und umgekehrt. Und also deshalb kann man das vielleicht gar nicht so über den Kamm scheren, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich mit Kindern spreche, dass natürlich Jungs und Mädchen, oder was heißt natürlich, aber dass die oft schon, wenn ich sie frage, was ist deine Lieblingsfolge, andere Themen cool finden.
Ja, absolut.
Und dann ist es schon oft so, dass irgendwie die Mädels einfach ja Sachen, die aus ihrer Lebensrealität mehr kommen, zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema, den Turncheck cool finden und sagen, das war meine liebste Folge. Und Jungs eben einfach häufiger die ganzen Feuerwehrthemen nennen, wenn sie kleiner sind vor allem.
Ja.
Die Zielgruppe, wenn ich sie so nennen darf, also Kinder zwischen 6 und 10, die sind ja, gerade weil wir das jetzt auch schon so lange machen, sehr schnell oder schon mehrfach quasi als Generation, sag ich mal, da durchgerutscht. Die Jüngsten, die jetzt meine Sendung vielleicht kennen, sind so 4 und die Ältesten sind nach 10 Jahren vielleicht schon Anfang 20, weil sie es mit 12 angefangen haben und dann sind sie direkt raus aus dem Alter. Also es ist ja eine unglaubliche Spanne von Kindheit und Jugend, die ich irgendwie ein Stück weit zumindest manchmal begleitet habe.
Verrückt eigentlich, oder?
Völlig verrückt.
Wenn man sich das mal vor Augen
auch ganz geil, oder?
Ja,
also ich
auch
meine,
ganz geil. Ja.
Was für eine Verantwortung, aber auch was für ein
Privileg,
Glück.
Ja.
Ja, voll. Und und ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwie in diesen 10 Jahren Kinder verändert haben, so sehr. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht jeden Tag mit Kindern zu tun. Ich drehe nicht immer mit Kindern. Du hattest die in deiner Sendung oder hast in deiner Sendung viel mehr um dich rum. Aber so wie ich Kinder erlebe, seit ich diese Sendung mache, und auch in den Jahren davor hatte ich schon immer viel mit Kindern zu tun, so ehrenamtlich oder wie auch immer, Zivildienst, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt da ein großer Wechsel stattgefunden hat oder irgendwie eine bahnbrechende Veränderung.
Ich glaube, was tatsächlich stimmt, was du gesagt hast, ist, dass das Alter entscheidend ist. Also die jüngeren Kinder, da hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Ich glaube, dass sich bei den Pubertierenden viel getan hat, bei den Jugendlichen. Das ist so meine Wahrnehmung. Das sind ja auch die bei uns dann im Studio immer waren, die dann schon so 5., 6. Klasse sind. Und die Pubertät beginnt ja heute nachweislich etwas früher als damals.
Ja.
Und mir ist zum Beispiel positiv aufgefallen, dass pubertierende Mädchen heutzutage selbstbewusster sind als noch vor 8 Jahren und dass sie zum Beispiel andere Berufswünsche nennen als noch vor 8 Jahren. Und das ist mir total positiv aufgefallen, dass da oft auch viel häufiger naturwissenschaftliche Berufswünsche genannt werden als noch vor einigen Jahren. Und das ist etwas, was ich immer als sehr schön wahrgenommen habe und was sich dann in eine gute Richtung entwickelt, sagen wir es so.
Ja, das stimmt, aber das ist interessant. Natürlich sind die Jugendlichen, die du triffst, sind irgendwie reflektierter und reden wahrscheinlich einfach nochmal ganz anders mit dir. Weil ich habe das Gefühl, ob ich jetzt vor 8 Jahren ein 8-jähriges Mädchen getroffen habe oder jetzt, hätte sie damals genauso wie heute sagen können, sie will Astronautin werden oder findet es total cool, irgendwie Ingenieurssachen auszuprobieren und zu machen. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie echt so, dass in der Kindheit, oder vielleicht ist es so, weiß ich nicht, frage ich dich, in der Kindheit alles noch sehr viel offener und nicht so vorgeformt ist, zumindest in der früheren Kindheit vielleicht, und dass sich das dann mit Beginn der Pubertät früher anders ausdifferenziert hat, als es das vielleicht zum Glück heute tut.
Tatsächlich. Also im Rahmen dieses Podcasts habe ich auch gelernt, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass sobald die Entwicklung der Hormone beginnt, also tatsächlich mit Einsetzen der Pubertät, da beginnt es dann, dass es rein körperlich schon unterschiedliche Entwicklungen gibt zwischen Jungs und Mädchen und so weiter und so fort. Und da geht es dann so verschiedene Laufbahnen, ne? Und vorher, bevor die Pubertät beginnt, bevor sie anfangen, diesen Hormoneinschuss zu haben, kann man da wirklich gar keinen Unterschied machen. Deswegen ist es zum Beispiel auch Quatsch, dass bei den Bundesjugendspielen Unterschiede gemacht werden beim Sport. Das sind ja alles so Themen, die in Frage gestellt werden müssten, ob das nicht alles mal generell überholt werden sollte. Ja. Aber vorher gibt es wirklich, ist es völlig wurscht, wenn das Kind 4 Jahre alt ist oder 8 Jahre alt ist, ob es sich als Junge oder als Mädchen auf die Welt gekommen ist oder fühlt oder wie auch immer, macht keinen Unterschied.
Siehst du, und dann sind wir doch wieder beim Thema. Dann ist es auch Quatsch, auf Senderseite oder von uns aus auch irgendwie, die wir unser Publikum im Blick haben, zu denken, nee, wir sind doch eher eine Jungssendung. Weil wir machen eine Sendung für Kinder. Punkt.
Richtig, genau.
Ja, genau.
Ja, aber also, wie du schon sagst, das ist alles ein Prozess und ich finde auch, dass da beim deutschen Kinderfernsehen oder speziell beim Fernsehen sich auch viel getan hat und die Offenheit ist da und das spürt man und das ist schön und das Gleiche gilt auch für die Menschen vor der Kamera, Gott sei Dank, wie du schon gesagt hast, ne? Also diesen Prozess, den du beschrieben hast, den hatte ich exakt genauso. Ja. Also, dass ich jetzt auch an einem Punkt bin, wo es mir auffällt, wenn andere eben nicht alle mit einbeziehen in der Art und Weise, wie sie sprechen.
Ja, genau. Und es ist ja auch irgendwie am Ende dann doch, du hast gesagt, es ist wie Vokabeln oder eine neue Sprache lernen. Es ist wirklich einfach, am Ende ist eine Entscheidung. Entweder man will das oder man will es nicht. Und was ich immer albern finde, ist, wenn Leute irgendwie Gender-Gaga und also Leute, die das rundheraus ablehnen, ne? Also diese Haltung dahinter verstehe ich nicht, weil es stört ja nun mal wirklich niemanden, wenn man beide Formen nutzt. Ich sage ja zum Beispiel zu meinen Eltern auch nicht mehr, bitte gewöhnt euch das jetzt an. Das ist ja völlig in Ordnung, dass sie das nicht tun. Aber wenn sie es ablehnen würden, dass meine Geschwister und ich das machen, weil es uns wichtig ist, das tun meine Eltern nicht, aber ich sage jetzt mal so ganz platt die Generation, da habe ich kein Verständnis für.
Nee, ich auch nicht. Habe ich auch nicht tatsächlich. Sag mal, eine ganz wichtige Frage, die ich jetzt tatsächlich noch speziell an dich habe. Die große Kunst, die du ja beherrschst und die du auch perfektioniert hast in den letzten Jahren, ist es, komplexe Themen kindgerecht runterzubrechen und zu erklären. Das machst du ja, das ist ja sozusagen auch Kernaufgabe des Checkers. Und welchen Tipp hast du für Eltern, wenn Kinder anfangen, Fragen zu stellen? Also nehmen wir mal, wir sagen ja hier im Podcast, hey Leute, Feminismus ist auch Jungssache und geht irgendwie alle was an und geht nicht nur die Mädels was an. Meine Freundin Turit und ich haben ein Kind bekommen und wir waren beide sicher, wenn es ein Mädchen wird, dann ist ganz klar, wie wir daraus ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes Mädchen machen. Und dann kam der Junge und dann war so, okay, welchen Beitrag können wir dazu leisten, damit auch aus den Jungs anständige Kids und Menschen und Männer werden. So, und wie würde ich jetzt einem Kind erklären, was Feminismus ist? Hast du da irgendwelche Tipps? Also du musst jetzt nicht Feminismus als Checker erklären, aber so grundsätzlich, wie gehst du da vor?
Also als erstes muss ich ja mal sagen, also freut mich, dass du findest, dass wir das gut hinkriegen, aber es ist vor allem auch ein Wir, ne? Das ist ja immer vor allem auch meine Redaktion, die die Folgen vorbereitet. Das ist ja dann irgendwie auch so der Punkt. Klar, beim Drehen mache ich die Übersetzungen in den Gesprächen und so weiter, aber das Konzept, wie wir quasi ein Thema angehen, welche Übersetzungen wir schon mal per se finden, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, Experimente vorbereiten oder so, das kommt ja alles aus der Redaktion. Also das will ich nur einmal vorweg schicken, weil da natürlich ganz viel Vorarbeit, auch vor allem Kopfvorarbeit stattfindet, bei meinen hauptsächlich Kolleginnen übrigens in der
Chat. Wollte ich gerade fragen.
Ja, sicherlich 90% sind wir Frauen. Vor der Kamera sind zwei Männer und einen Redakteursvolontär haben wir gerade. Redaktionsleitung sind zwei Frauen und alle anderen Redakteurinnen sind auch Frauen.
Verrückt. Und an dieser Stelle schiebe ich jetzt die Mini-Frage ein. Wir haben im Vorfeld extra drüber gesprochen. Gibt es dann auch mal eine Frau vor der Kamera?
Das werden wir auch schon ganz lange gefragt. Und Gott sei Dank und zum Glück, ja, es wird eine Checkerin geben. Wir kriegen Verstärkung. Die dreht auch schon, kommt irgendwann, aber mehr darf ich nicht verraten. Aber es wird sie geben.
Aber damit geben wir uns schon ganz zufrieden.
Genau.
Das klingt toll.
Wirklich, es ist auch allerhöchste Zeit. Und ja, könnte man jetzt sehr lange drüber reden. Das machen wir dann, wenn sie da ist. Oder du lädst sie dann einfach direkt selbst ein. Das ist noch viel
unbedingt
besser.
Unbedingt, ja. Sehr gerne.
Die Frage, wie übersetzt man jetzt solche Sachen oder wie erklärt man gut für Kinder? Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich kann aus meiner Rolle sagen, dass ich in den Gesprächen, die ich mit irgendwelchen Expertinnen und Experten führe, die sich mit Sachen auskennen, das ist ja das Privileg bei meinem Job, dass ich Reporter bin und zu Leuten hingehe und Sachen ausprobieren darf, auf deren Anleitung hin. Da ist mein Rezept einfach so lange, es klingt erstmal platt, aber so lange wirklich neugierig nachzufragen, bis ich das Gefühl habe, wir finden in unserem Gespräch eine Art von Duktus oder eine Art von Verständlichkeit, die sich einfach richtig anfühlt. Das ist ganz viel auch eine Bauchfrage oder so ein Gefühl von Rumprobieren. Das ist ja auch, dass wir sind nicht live. Das heißt, wenn wir wirklich was sehr, sehr Komplexes versuchen zu erklären, können wir auch immer wieder neu ansetzen und so weiter. Und was dann für die Kinder, glaube ich, vorm Fernseher eine Rolle spielt, ist neben Verständlichkeit und irgendwie einem gewissen Niveau, vor allem auch, glaube ich, erstens Abwechslung und dann im zweiten und vor allem halt Unterhaltung. Also ich glaube, auch der Checker Tobi mag für viele Kinder ein cooler Typ sein, aber am Ende bin ich auch ein erwachsener Mann einfach nur. Und wenn ich mit einem anderen erwachsenen Menschen über irgendein Thema spreche, dann wird das nicht nur mir, sondern auch irgendwelchen Kindern nach 3-4 Minuten auch irgendwann einfach langweilig. Also muss man gucken, dass es Spaß macht. Und diese Übersetzungen denken wir uns ja auch deshalb immer so aus, dass die eben auch Spaß machen und dass die irgendwie im Kopf bleiben. Ich bringe mal ein ganz absurdes Beispiel. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Körper und da ging es auch um das Herz. Und dann hat eine Ärztin mir gesagt, ein Herz, ein gesundes, pumpt übrigens bei einem erwachsenen Menschen jeden Tag, wenn man es zusammenrechnen würde, 10.000 Liter Blut durch den Körper in den ganzen Kreisläufen. Und das ist eine Zahl, die kann sich keiner vorstellen und man könnte jetzt dann irgendwie eine Zahl ins Bild schreiben oder so. Wir haben stattdessen die Feuerwehr gerufen und haben mit ihr einen See ausgepumpt und haben ein riesengroßes Planschbecken mit 10.000 Litern Wasser voll gemacht.
Wow.
Um einfach zu zeigen, also eine Riesenaktion, es dauert in der Sendung 3 Minuten, braucht kein Mensch, aber es ist halt sehr eindrücklich. Und ich glaube, das brennt sich Kindern ein, sowas, weil man so einen Riesenaufriss macht. Und diese Arten von Übersetzungen und die dann noch Spaß machen und die was hermachen, die sind, glaube ich, das, was Lernen für Kinder irgendwie erlebbar, greifbar und damit dann irgendwie besonders macht und was dann hängen bleibt.
Das kann man ja dann zu Hause ganz einfach nachmachen, indem man sich zum Beispiel die Duplo oder Playmobil oder Lego-Figuren schnappt und damit irgendwas nacherklärt. Also das machen wir immer ganz gerne oder wir nehmen auch immer uns selbst als Beispiel. Also wenn mein Mann und ich unseren Kindern was erklären wollen, also okay, die Kleine ist 5 Monate alt, der erklären wir noch nicht so viel, ein bisschen überzogen. Aber wenn wir dem 4-Jährigen was erklären, versuchen wir auch immer Beispiele zu finden und sagen auch immer, stell dir mal vor, Mama und so weiter. Voll. Oder stell dir mal vor und das hilft auch immer sehr, habe ich das Gefühl.
Ja, total. Und wenn ich jetzt noch auf den zweiten Teil deiner Frage, also wie erklärt man Kindern Feminismus, das ist natürlich hochkomplex, wahrscheinlich letzten Endes weniger durch eine Wortdefinition als durch, ich sag mal, Taten oder so. Wenn wir zum Beispiel Sendungen machen, wir ja, habe ich ja vorhin kurz gesagt, zu jedem Thema. Und wir versuchen immer darauf zu achten, dass wir Protagonistinnen haben, vor allem weil ich als Mann sowieso schon immer ein Mann vor der Kamera bin. Und wir versuchen auch immer auf irgendwelche Klischees zu achten. Also, ne, wenn wir jetzt irgendwie einen Handwerker brauchen, dann würden wir immer nach der Handwerkerin suchen.
Ja.
Oder gucken, dass wir mit einer Astronautin drehen oder dass wir eben nicht in irgendwelche Geschlechterklischees tappen und die reproduzieren. So dass wir vielleicht mit unserer Sendung, vor allem in den letzten Jahren, als uns auch als Redaktion das Thema Geschlechter und Geschlechteridentitäten immer wichtiger geworden ist und immer präsenter geworden ist, verstärkt drauf geachtet haben und dann vielleicht eher so in der Masse unserer Folgen eine Art von feministischer Sendungspolitik betreiben, weil wir eben durch die Bank versuchen, ja, Frauen vor die Kamera zu holen, die auf eine besondere Art und Weise starke, coole Sachen machen. In unserem letzten Kinofilm zum Beispiel ist die Hauptprotagonistin am Anfang eine Vulkanforscherin, die sich in den Krater runterlässt und so weiter. Und das hätte man vielleicht vor 10 Jahren auch eher mit einem mutigen Abenteurer männlich versehen. Aber bei uns ist es halt Ulla.
Ja.
Oder die Polarforscherin Daniela oder so. Also da versuchen wir viel drauf zu achten.
Ja, ich glaube, das löst auch immer einen richtig krassen Aha-Moment bei Kindern aus. Mhm. Es gibt ja beispielsweise diese eine Doku, wo Colleen Fernandes-Ulm unterwegs ist und sagt, malt doch bitte mal einen Piloten oder eine Pilotin, malt doch bitte mal eine Gärtnerin oder einen Gärtner. Und da wird richtig nach Klischees aufgemalt. Und am Ende holt sie echte Menschen rein, die diesen Beruf ausüben und bricht halt damit. Also da kommt eine Pilotin rein, ein Balletttänzer und also die Augen der Kinder. Und genauso erinnere ich das auch, wenn wir gestern im Tigerentenclub hatten, ne? Wenn dann die Astronautin da war oder die Feuerwehrfrau, dass das irgendwie was mit den Kindern gemacht hat. Und das ist ein schöner Moment.
Total. Ja, finde ich auch.
Aber wie spannend auch, dass deine Redaktion so weiblich besetzt ist, ne? Also ich glaube, dass das auch viel ausmacht dann tatsächlich in der Art und Weise, wie Themen angegangen werden.
Wahrscheinlich schon. Also wir sind in der Redaktion sowieso, das ist auch irgendwie bei uns besonders, da sind jetzt nicht so viele dabei, die ihr Leben lang schon gedacht haben, ich will mal Kinderfernsehen machen. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Typus-Klischee irgendwie so. Und das sind alles eher so Frauen, die halt Bock haben auf, das ist ja bei uns so, anspruchsvollen Journalismus. Du hast ja selbst gesagt, wenn man Komplexes runterbrechen muss, gerade für Kinder, die das, wie wir auch schon besprochen haben, total ernst nehmen, ist das schon eine anspruchsvolle Aufgabe, je nach Thema. Und die einfach auch Bock haben, sich Quatsch mit auszudenken und so weiter. Und kommen gar nicht so sehr von, ich will es unbedingt für ein junges Publikum machen, sondern mehr von der Seite, lasst uns irgendwie ja ganz anders denken oder irgendwie wirklich versuchen, Themen mit einem Zugang anzugehen, den man vielleicht so noch nicht kennt und so. Das ist total schön mit denen.
Wenn es um Geschlechterklischees geht, hast du uns auch eine richtig schöne kleine Anekdote, glaube ich, mitgebracht. Hoffe ich zumindest, denn wir kommen jetzt zu unserem allseits beliebten
Facepalm der Woche.
Es ist leider keine lustige Anekdote, sondern es ist eher sowas, was uns immer wieder passiert. Nämlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, der größte Teil meiner Redaktion ist weiblich.
Ja.
Und ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch hier auch mit denen gesprochen, dass ich heute bei dir bin und so weiter und was denen noch zu dem Thema einfällt. Und leider erleben die eben immer wieder so Momente, wo irgendwo Männer durchblicken lassen, dass sie Frauen erstmal nicht so richtig was zutrauen. Das kann auf ganz vielen Ebenen stattfinden. Eine Geschichte ist zum Beispiel, eine Kollegin von mir war auf der Suche nach einer Protagonistin in einer Firma und ist dort natürlich erstmal beim Marketing rausgekommen. Der hat dann, das war ein Mann, der hat dann an eine Person, eine weibliche Person vermittelt, die etwas jünger war, erst in ihren 20ern. Ich halte das bewusst so vage, damit niemand weiß, von wem ich hier spreche, aber
okay.
Diese junge Protagonistin hat dann gesagt, ja, ich würde das gerne machen und hat mit meiner Kollegin Amelie telefoniert und die hat gesagt, ja, ist doch super, dann drehen wir das mit dir. Und dann war das eigentlich alles geklärt und dann kam aber im Nachhinein nochmal eine Mail von diesem Marketingchef mit allen CC inklusive uns, also dem Kunden quasi, also den Fernsehschaffenden, die Firma nicht kennen, wo er dann diese junge Frau fragt, und das traust du dir wirklich zu? Du weißt, du stehst da vor einer Kamera. Du musst da schlaue Sachen sagen und das muss man nachher senden können. Willst du das wirklich machen? Und solche Geschichten kommen halt immer mal wieder irgendwo vor, ob das jetzt ist, dass eben sowas passiert schon bei der Vorbereitung oder dass beim Dreh selbst irgendwelche männlichen Protagonisten das Gefühl haben, sie müssten sich mit mir verbrüdern gegenüber der Redakteurin, die doch jetzt gerade hier so chefmäßig irgendwie sagt, was wir zu tun haben. Weißt du, so einfach so ganz seltsame Anwandlungen von übergriffigem sich überlegen fühlen. Was ich zum Glück viel weniger mitbekomme, meine Kolleginnen dafür leider umso mehr.
Oh boy.
Speziell bei dieser einen Geschichte wo alle in CC waren. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr am Ende trotzdem mit ihr gedreht?
Wir haben mit ihr gedreht, genau. Sie hat das auch super gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der Typ am Ende dabei war oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass meine Kollegin dann da nochmal irgendwen drauf angesprochen hat oder so. Aber sie hat sich dann natürlich in ihrer Rolle als junger Redakteurin und Frau auch gleich selbst so ein bisschen mit angegriffen gefühlt und hat dann, glaube ich, mit so einem Spirit von, na, jetzt erst recht, eine ganz tolle Sendung mit dieser jungen Protagonistin gemacht. Und viel besser kann man es ja dann eigentlich gar nicht zurückschicken, sowas.
Weil ich frage mich ja immer, wie man mit solchen alten Säcken, die so eine übergriffige Haltung haben gegenüber Frauen, ob jetzt jung oder alt, ist ja egal, wie man mit solchen Leuten umgeht. Also ob man denen überhaupt was erzählen kann oder ob das sowieso nichts bringt, weil man da weißt du, weil das sowieso links rein und rechts raum, weil man sowieso nicht für voll genommen wird. Also ich hatte tatsächlich kürzlich eine ähnliche Erfahrung und habe mich das erste Mal gefragt, wie geht man jetzt damit um? Lässt man das jetzt ruhen oder macht man jetzt ein großes Fass auf? Geht man ins Gespräch? Was ist die beste Lösung? Mhm. Ich hatte eine Jobanfrage für eine Moderation von einem großen Konzerthaus in Deutschland. Und der nette Herr hatte mich angefragt. Und du kennst das, dann werden Honorarvorstellungen ausgetauscht und so weiter und so fort. Und das passte irgendwie nicht so richtig zusammen, was ja an sich nicht so dramatisch ist, finde ich. Aber am Ende bekam ich dann so eine richtig unhöfliche Absage mit der Begründung, schade, wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit ihren ganzen männlichen Kollegen zusammen. Wir hätten gerne auch mal mit einer Frau zusammengearbeitet. Also allein schon dieser Einstieg war so, hä? Ja. Was soll die Scheiße? Es gibt genug. Ja. Ich habe ganz viele tolle Kolleginnen. Also das klang so, als gäbe es uns Frauen einfach nicht im Kinderfernsehen. Und zum anderen, dass er das jetzt unfair finden würde, den Kollegen gegenüber und so weiter und so fort. Also er hat mich quasi richtig angegriffen dafür, wie ich denn so unverschämt sein könnte. Und Tobi, Wahnsinn. Wir sprechen hier gerade über eine Differenz von wirklich wenigen Euros, sagen wir es mal so. Ja. Also es geht hier jetzt nicht um... ich fand das so unverschämt, dass ich in meiner allerersten Wut kurz davor war, zurückzuschreiben. Und dann bin ich aber immer so besonnen, dass ich denke, ich schlafe danach drüber und gucke, wie ich mich morgen fühle. Und mir gibt es bis heute keine Ruhe, weil ich habe am Ende des Tages ihm nicht das gesagt, was ich ihm gerne gesagt hätte. Und ich frage mich, ob das gut war oder nicht. Weil irgendwie denke ich so, vielleicht hätte das sowieso nichts gebracht.
Ich finde das ganz schwierig. Ich weiß es auch nicht. Also ich kenne deine Position so gut und ich kann deine Art von Wut so nachvollziehen. Jetzt erstmal nur aus der Sicht von überhaupt einer Person, die quasi mit jemand anderem verhandelt, ne? Aber dann irgendwie mit so einem schlechten Geschlechterding irgendwie so eine Antwort zu kriegen, ist wirklich völlig daneben und
ist mir noch nie passiert tatsächlich.
Trifft weder den Kern der Sache noch geht's, also es ist einfach völlig ist einfach Quatsch. Ja. Also ich bin ja eigentlich immer Team immer was sagen. Weil du magst recht haben, es geht oft bei vielen einfach rein und raus, aber wenn nicht jeder, der irgendwie so wie du das jetzt zum Beispiel ja bist, ein Bewusstsein dafür hat, immer was sagt, dann wird sich auch niemals was verändern. Das ist ja nicht nur bei diesem Thema so, sondern das geht ja auch allen Menschen in Deutschland, die Rassismuserfahrungen machen, die ganze Zeit so. Und wenn, ich kann verstehen, dass wie müde man da wird, aber wenn man das nicht trotzdem sich einfach irgendwie wahrscheinlich zur Gewohnheit macht, immer was zu sagen, dann wird sich da nie was tun.
Ja, ich glaube, ich muss kennst du das, wenn man die innerlich schon fertig geschrieben hat? Weil er hat auch das Thema Gender Pay Gap erwähnt in seiner E-Mail und ich dachte so, Diggi, wenn ich dir jetzt mal anfange, was über Gender Pay Gap zu erzählen. Ich glaube, ich muss diese E-Mail und ich halte mich durchaus für dazu in der Lage, diese E-Mail auch vernünftig zu formulieren.
Das denke ich auch.
Ja, vielleicht muss ich das doch nochmal abschicken.
Wie lange ist das her?
Gar nicht so lange. Ich glaube 2-3 Wochen. Also jetzt nicht ein halbes Jahr oder so.
Ja, okay. Nicht, dass es kommt wie so ein, das wollte ich Ihnen übrigens die ganze Zeit noch gesagt haben.
Also der Tobi hat gesagt, ich soll es jetzt hier mal abschicken. Jetzt mache ich das ja auch. Ja, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich weiß, du hast viel zu tun und bist gerade im Umzugsstress.
So ist es.
Und hast uns noch dazwischen geschoben. Es ist schön zu hören, dass das, was deine Mama da sehr früh gesät hat, sich jetzt sozusagen auszahlt. Also, weil tatsächlich ist das ja immer so eine große Krux, dass wir feststellen, wir Eltern können versuchen, ganz viel richtig zu machen. Aber am Ende des Tages gibt es noch so viele weitere Faktoren, die unsere Kinder beeinflussen. Und es ist schön zu hören, dass diese Klischees immer an dir abgeprallt sind und dass du zum Beispiel beim Turnen dran geblieben bist und dann sogar Jungs trainiert hast. Ja. Und ja, da einen guten Weg für dich gefunden hast. Das ist schön.
Ich werde es meiner Mama nochmal sagen.
Ja, ganz herzlichen Gruß. Hat sie gut gemacht.
Ich werde sie ausrichten. Danke, Muschda. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir über
Mir
dieses
auch.
Thema zu sprechen.
Bis bald, Tobi. Mach's gut.
Bis bald. Tschüss.
Tschüssi. Oh,
boy. Oh, boy. Zwei Mütter. Zwei Söhne. Viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinicke und Mushta Sherzada.